to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Soldat, Reservist und dann parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. Peter Tauber ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, die irgendwie mit der Bundeswehr zu tun haben. Er hat sein Amt jetzt niedergelegt und sich beruflich neu orientiert. Wir sprechen mit ihm über seine Zeit als Staatssekretär, warum er der Bundeswehr so verbunden ist und wie es für ihn weitergeht und was er sich für die Truppe eigentlich wünscht. Mein Name ist Damina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr und ich heiße im Funkkreis willkommen Peter Tauber. Herr Tauber, Sie kommen gerade frisch von der Wehrübung, oder?
Ja, das stimmt. Ich war im Archiv in Freiburg fürs ZMSBW und habe da recherchiert.
Können Sie kurz sagen, was das ZMSBW genau ist?
Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Eine, wie ich finde, sehr wichtige Einrichtung, weil eine Armee das eigene Tun und auch das Tun deutscher Soldaten in der Geschichte natürlich immer wieder reflektieren muss. Und da sich Tradition aus Geschichte herleitet, ist es ganz gut, dass wir sowas haben.
Und was genau haben Sie da recherchiert?
Für ein Forschungsprojekt, an dem ich auch arbeite. Ich will ja noch habilitieren an der Universität der Bundeswehr in München und da habe ich mal in den alten Akten gestöbert.
Wollen Sie uns ein bisschen genauer über das Thema sagen, was genau Sie da behandeln?
In den letzten Tagen habe ich mich mit der Rolle der Reichswehr während des Hitlerputsches beschäftigt.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und umfassend.
Das ist es auf jeden Fall. Also man könnte da Tage und Wochen zubringen und trotz des Verlusts vieler Akten während des Krieges gibt es ja immer noch spannende Schätze zu heben.
Sie sind also dem Militär sehr verbunden, entnehme ich dem Ganzen, und der Bundeswehr ja auch schon seit längerer Zeit. Sie waren auch selbst Soldat, sonst wären Sie jetzt kein Reservist.
Das stimmt, ich habe meinen Wehrdienst geleistet, ganz brav.
Und wo?
In Schwarzenborn und in Mainz.
Und dann sind Sie sofort aktiv in die Reserve gegangen oder hat das erst?
Nein, ich war dann erst ein bisschen im Abklingbecken an der Uni und war eigentlich auch ganz froh, dass der Zinnober vorbei war, wie das bei den meisten Wehrpflichtigen der Fall war. Und dann habe ich aber an der Uni auch einen guten Kameraden getroffen, der war Grenadier in Rothenburg. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, irgendwie war es ja doch auch ganz cool und wollen wir nicht in der Reserve was machen? Und dann haben wir uns zunächst verpflichtet als Unteroffiziere der Reserve. Und später bin ich dann noch in die Offizierslaufbahn gewechselt.
Und dann waren Sie ja auch weiterhin tief verbunden mit der Bundeswehr als Staatssekretär im BMVG. Jetzt haben Sie sich umorientiert, sage ich mal, beruflich. Wie blicken Sie denn auf Ihre Zeit als Staatssekretär zurück?
Naja, ich habe ja jetzt 12 Jahre hauptamtlich Politik gemacht als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ich war auch noch 4 Jahre CDU-Generalsekretär und die letzten 3 Jahre jetzt eben parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung. Das war mein expliziter Wunsch. Die Kanzlerin hatte mich gefragt, in welchem Ressort ich mir vorstellen könnte, parlamentarischer Staatssekretär zu werden. Ich wollte unbedingt ins BMVG, auch weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich könnte der Bundeswehr was zurückgeben. Mir hat das viel Freude gemacht. Ich habe tolle Menschen getroffen. Es ging natürlich um ernste Themen, aber auch Themen, die mir irgendwie verbunden waren, eben weil ich auch Reserveoffizier bin. Ich habe ja schon während des Studiums dann immer wieder meine Semesterferien quasi in der Truppe verbracht. Während andere im Bauhof gejobbt haben, habe ich dann halt gesagt, ich mache eine Wehrübung, meistens als Gruppenführer in der allgemeinen Grundausbildung. Sicherheitspolitische Themen haben mich immer interessiert. Ich war selber ein paar Jahre Vorsitzender der Reservistenkameradschaft bei mir zu Hause. Also die Bundeswehr hat mich immer irgendwie begleitet aus im Prinzip einem wesentlichen Grund. Ich habe da viel gelernt über mich, über den Umgang mit Menschen. Und das hat mich schon im positiven Sinne auch geprägt. Und deswegen war das für mich irgendwie eine tolle Gelegenheit, nochmal anders reinzuschauen und vielleicht auch ein bisschen was zurückzugeben. Und dann kam noch hinzu, ich war ja sehr schwer krank 2017, bin operiert worden im Bundeswehrkrankenhaus. Da war ich noch gar nicht Staatssekretär. Das hat sich irgendwie so gefügt, weil es das nächste Krankenhaus zu meiner Wohnung in Berlin war. Und das ist jetzt nicht übertrieben, dass ich der Bundeswehr mein Leben verdanke, weil die Ärzte mir da das Leben gerettet haben. Und auch deswegen war das jetzt natürlich eine tolle Zeit, nochmal anders in der Bundeswehr oder mit der Bundeswehr zu arbeiten.
Das ist definitiv eine sehr tiefe und enge Verbindung, würde ich jetzt mal sagen, die man dann zur Bundeswehr hat. Natürlich, vor allem, wenn sie auch noch so persönlich ist und ergreifend. Sie sagen, Sie wollten der Bundeswehr was zurückgeben. Was waren denn so Projekte, die Ihnen dann besonders am Herzen lagen in Ihrer Zeit als Staatssekretär?
Ja, ich habe mich ja weniger mit den komplizierten Rüstungsprojekten beschäftigt, sondern mehr mit den Menschen. Und das kann ehrlich gesagt ja auch kompliziert sein. Und wenn ich an eine Sache denke, über die ich sehr froh bin, dass uns das gelungen ist, dann ist es, dass die Invictus Games in Deutschland stattfinden werden. Das war ja nicht selbstverständlich, da mussten wir uns wirklich Mühe geben. Da hatten wir eine tolle Präsentation in London und haben die Briten da in diesem Vergabeprozess, das ist fast ein bisschen wie bei Olympia, man muss da so richtig eine Präsentation halten, und haben die Briten aber überzeugen können, und dass sie jetzt in Düsseldorf stattfinden und die Bundeswehr die ausrichtet, gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf, das finde ich ist eine ganz bahnbrechendes Ereignis, und dass ich da dabei war, das macht mich schon stolz. Und auch, dass wir jetzt diesen neuen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz haben. Da darf ich jetzt bei aller Bescheidenheit sagen, dass das schon auch mit meiner Initiative war. Einfach weil ich auch aus dem Blickwinkel der Reserve weiß, wir brauchen dringend eine andere Struktur in der Reserve mit mehr jungen Reservisten für die klassischen Aufgaben. Und deswegen ist das eine tolle Idee, und ich bin der Ministerin sehr dankbar, dass sie diesen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz jetzt so stark unterstützt und ins Werk gesetzt hat.
Das sind auf jeden Fall zwei, wie ich, schöne Dinge, die ja auch sehr positiven Anklang allgemein der Gesellschaft und der Bevölkerung finden. Und hoffen wir mal, dass die Invictus Games auch wie ich bald stattfinden können. Corona hat da ja ein bisschen zwischengefunkt. Das musste jetzt auch alles verschoben werden, leider. Oder zu Recht unter Pandemiebedingungen betrachtet. Gibt es denn etwas, was Sie vielleicht angestoßen haben oder was Sie auch sich, ich sag mal so, für sich im Kopf hatten schon, was noch nicht umgesetzt ist oder was Sie gerne noch umgesetzt sehen wollen würden?
Also was wir angestoßen haben und was noch nicht umgesetzt ist, ist die Idee des Veteranenheims, einen Ort zu schaffen, wo alles, was es auch im Netzwerk der Hilfe und an anderer Stelle gibt, nochmal gebündelt, auch an einem Ort zentriert ist, um eine Ansprechstelle zu schaffen für Kameradinnen und Kameraden, die in Not geraten, egal in welcher Form, und auch dort eine Expertise aufzubauen, auch einen Veteranengeneral zu etablieren. Ich weiß, dass das alles Dinge sind, die in dem normalen Arbeitsprozess sind, aber sowas dauert eben oft auch sehr lange, und ich hoffe, dass das in der nächsten Legislaturperiode gelingt, das umzusetzen. Das, finde ich, ist noch ein ganz, ganz tolles und wichtiges Projekt.
Veteranen sind auch tatsächlich noch nicht so das große Thema in der Bundeswehr, oder?
Das würde ich anders sehen. Ich glaube schon. Da verändert sich ja was in der Begrifflichkeit. Das ist ja in dem Sinne kein deutscher Begriff, sondern wir übernehmen da inzwischen sehr stark angloamerikanische Traditionen. In der deutschen Tradition ist der Reservist der Veteran. Und wir müssen da eben jetzt nochmal genau die Begriffe schärfen. Also der Reservist ist eben künftig eher der, der auch noch aktiv übt, der Truppe zur Verfügung steht. Und der Veteran ist entweder der, der komplett ausgeschieden ist, sich aber, das merkt man dann an der Bezeichnung, offensichtlich als Teil seiner Biografie immer noch auch als Soldat sieht, wenn auch als Ehemaliger. Und der Veteran kann natürlich auch mit Blick auf einzelne Einsätze dann eben ein Einsatzveteran sein, ein Afghanistan-Veteran, ein Kosovo-Veteran, ein Jugoslawien-Veteran. Also da merken wir, dass dieses, weil sich diese Kultur auch noch entwickelt, dass wir diese Begriffe noch ein bisschen schärfen müssen. Aber ich glaube, das wird von selbst geschehen. Das muss man gar nicht irgendwie künstlich definieren zu müssen, sondern das wird sich einfach durch die Lebenswirklichkeit etablieren.
Wo besteht Ihrer Meinung nach denn noch Handlungsbedarf?
Ja, ich glaube schon, dass es eine große Herausforderung ist, die richtigen Männer und Frauen für die Streitkräfte zu gewinnen. Und wenn dann Männer und Frauen sich entscheiden, in der Bundeswehr zu dienen, dann haben die eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich bin ehrlich gesagt nicht immer ganz sicher, ob wir der entsprechen.
Können Sie das ein bisschen genauer definieren, also was Sie mit Erwartungshaltung, also was für eine Sie
meinen? Naja, eine Gesellschaft verändert sich, und die Soldaten, die sich heute verpflichten, sind einfach auch von der Sozialisation und von der Prägung durch die Gesellschaft ganz andere Menschen als vor 20, 30 Jahren. Darauf muss einerseits eine Armee reagieren, also der Abholpunkt ist ein anderer, und andererseits muss eine Armee aber Menschen auch sagen, du bist jetzt eben Teil von Streitkräften und das macht gewisse Dinge notwendig. Härte in der Ausbildung, auch den Willen, Menschen zu erziehen und eben nicht nur auszubilden für eine Tätigkeit. Ich bin schon der Meinung, manche halten das für altmodisch, ein Soldat muss erzogen werden zu einer gewissen Einsatzbereitschaft, zu einem gewissen Selbstbild. Und das bringt man nicht automatisch mit, das muss einem anerzogen werden. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit sehr viel Wert auf Fachlichkeit gelegt in der Ausbildung bei der Bundeswehr, aber wir müssen auch wieder stärker Menschen erziehen wollen. Also am Ende, aus meiner Sicht, hängt die Einsatzbereitschaft einer Armee immer an den Menschen, natürlich auch an Material und Gerät, aber es nützt ihnen nichts, wenn sie das beste Gerät auf dem Hof stehen haben, aber sie haben keine Menschen mit dem richtigen Willen, das Gerät einzusetzen und zu nutzen und dem Fachwissen. Also am Ende funktioniert eine Armee über die Menschen, davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen ist das die wichtigste Ressource, die wir haben und mit der müssen wir sehr sorgfältig umgehen. Sowohl mit denen, die da sind, als auch mit denen, die dazukommen.
Ich glaube, da werden viele ihre Meinung so unterstreichen. Wenn Sie jetzt einmal ganz kurz den Job als Staatssekretär beschreiben müssten, bei vielen ist das, glaube ich, ein sehr fremder Begriff. Wie würden Sie das machen? Also was ist eigentlich die Aufgabe eines Staatssekretärs?
Also formell ist es die Aufgabe, die Ministerin zu vertreten gegenüber dem parlamentarischen Raum. Einmal in den Sitzungen des Ausschusses, aber auch gegenüber zum Beispiel der Wehrbeauftragten. Meine Aufgabe war es zum Beispiel regelmäßig alle 4 bis 6 Wochen mit der Wehrbeauftragten zu diskutieren, Dinge zu besprechen, die sie erreichen, die aufzunehmen, zu prüfen, ob wir als Ministerium oder als Bundeswehr dem auch entsprechen können, das umsetzen können. Dann gibt es ja ein umfangreiches Fragewesen. Die Abgeordneten fragen zu allen möglichen Dingen, was die Bundeswehr betrifft. Auch das fällt in die Zuständigkeit des parlamentarischen Staatssekretärs. Und dann gibt es darüber viele repräsentative Aufnahmen in Vertretung der Ministerin, wenn Attachés, Diplomaten kommen, auch auf Auslandsreisen. Ich habe die Ministerin auch auf verschiedenen internationalen Sicherheitskonferenzen vertreten. Und, was ich auch wichtig finde, auch die Bundeswehr in der Öffentlichkeit zu vertreten, Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, was unsere Soldaten tun, warum sie das tun, was sie dafür brauchen. Und da habe ich gemerkt, dass die Soldaten sich freuen, wenn man ihre Interessen in die Gesellschaft trägt. Und die Bürgerinnen und Bürger sind super interessiert an der Bundeswehr. Und auch wenn das manche immer wieder denken und man es auch oft liest, es stimmt nicht, dass es ein Desinteresse an der Bundeswehr gibt. Im Gegenteil, die meisten Bürgerinnen und Bürger sind ziemlich stolz auf ihre Armee.
Und jetzt aktuell, wo Sie gerade sagen, dass Sie halt auch Reisen begleitet haben und Öffentlichkeit und Gesellschaft, aktuell steht ja durch die Lage in Afghanistan die Bundeswehr wieder sehr medial im Mittelpunkt. Waren Sie auch mal mit in den Auslandseinsätzen?
Also durch Corona ist das natürlich abgeschnitten worden. Ich weiß noch, dass eine Woche nach dem ersten Lockdown ich eigentlich zum 3. Mal nach Afghanistan reisen wollte. Nein, zum 4. Mal sogar. Ich war einmal 2010 als Abgeordneter dort und dann 2-mal als Staatssekretär. Die 3. Reise als Staatssekretär musste dann abgesagt werden. Ich war in Mali, ich war in Jordanien. Ich habe eben am Shangri-La-Dialog in Singapur für die Ministerin teilgenommen. Ich war in Südamerika für die Ministerin und das Ministerium. Also ich habe schon eine Menge gesehen. Ich glaube, in einem Jahr waren es 16 Länder, die man bereist hat.
Das ist ordentlich.
Das ist ganz schön viel. So viel habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben vorher nicht besucht. Und das ist natürlich toll, wenn man das dienstlich kann. Das Einzige, was schade ist, dass das Programm so dicht getaktet ist, dass man dann oft eben nur Konferenzräume, Ministerien und vielleicht nochmal eine Kaserne einer befreundeten Streitmacht sieht. Aber das war's dann auch. Und dann fliegt man wieder zurück. Also Meilen bin ich ein paar geflogen. Und dann habe ich halt versucht, viel Zeit auch mir zu nehmen, um auch die Truppe in der Heimat wahrzunehmen. Weil ganz ehrlich, das kommt ja oft ein bisschen zu kurz. Auch da wird ausgebildet, geübt für Landes- und Bundesverteidigung. Das wird ja jetzt wieder wichtiger. Und das war genauso spannend.
Ist da eine Reise oder ein Ereignis, das Ihnen dann noch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
So viel Zeit haben wir nicht. aber also ich bin einmal Eurofighter geflogen. Das war natürlich schon krass. Und zumal ich auch noch Reserveoffizier des Heeres bin, das war, hat mich schon ein bisschen Überwindung gekostet. Ich bin mal zur See gefahren auf der Datteln. Das war toll. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja in der Mörserkompanie ausgebildet worden bei den Panzergrenadieren Und das Mörserschießen mit den Fallschirmjägern in Zweibrücken, das war schon geil, weil ich das mal wieder erleben konnte, was ich damals in der Grundausbildung und in meiner eigentlichen militärischen Heimat in Schwarzenborn immer erlebt habe. Und dann selber mal wieder eine Mörsergranate abzufeuern, war natürlich sensationell.
Das, ich glaube, da kribbelt es gerade einigen von unseren Hörern so in den Händen, weil das natürlich sehr spannend aufregend klingt. Also Eurofighter stelle ich mir auch
Ich könnte jetzt noch
sensationell vor.
weitermachen. Also auch mit dem A400M zu fliegen, während er eine Luftbetankung macht, oder auch mit der guten alten Transall im Sinkflug in Jordanien auf Al-Azraq, während er schon im Sinkflug ist, sagt übrigens, jetzt geht's runter, und hinten fielen alle durcheinander. Und ich saß zum Glück vorne mit dem Cockpit, ich habe es mitgekriegt. Aber das ist schon, also was die Piloten da machen und die Luftwaffe da macht, ist schon auch, muss ich auch als Heeressoldat anerkennen, ist schon outstanding. Sind schon ein paar coole Jungs dabei und Mädels.
Das freut mich sehr. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch, dass Sie immer eine gute Geschichte vielleicht abends beim Bier in der Kneipe noch zu erzählen haben dazu. Bleiben Sie denn der Bundeswehr weiterhin verbunden?
Also ich bin ja mobbeordert in der Division Schnelle Kräfte,
Was heißt
die jetzt,
mobbeordert?
also als Reservist. Ich habe dann einen Dienstposten, den ich entsprechend ausfülle im Stab der Division. Und die Division übt jetzt auch Ende September, Anfang Oktober im Raum Berlin auf den Übungsplätzen. Green Griffin heißt die Übung, und an der werde ich 2 Wochen teilnehmen.
Welchen Dienstgrad haben Sie eigentlich?
Ich bin Hauptmann der Reserve.
Und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen, ne?
Es könnte sein, dass ich noch Major werde. Mal gucken. Aber ich finde, Hauptmann Tauber klingt schon ganz gut.
Definitiv, aber Major Tauber ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Jetzt werden Sie bald offiziell, sage ich mal, verabschiedet mit einer Serenade. Was haben Sie sich denn für Lieder dafür ausgesucht?
Oh, das war schwierig. Das war ehrlich gesagt die erste Frage, die ich mir stellte, als ich von Ursula von der Leyen die Ernennungsurkunde 2018 bekommen habe. Was nehme ich da eigentlich für Lieder? Weil, also das muss ich schon sagen, das ist ja was Besonderes, wenn man einen Zapfenstreich oder eine Serenade erleben darf. Und da unterscheiden wir uns ja auch von allen anderen Ressorts, die Verabschiedung natürlich nicht mit so einem Protokoll und solchen Ehren vollziehen. Deswegen war das gar nicht so leicht, was ich nehme. Man überlegt ja dann immer, gibt es irgendwie Sachen, die auch was Symbolisches haben. Und ich habe mich dann für ein kirchliches Lied von Paul Gerhardt entschieden, Nun danket alle und bringet er, weil ich sowohl den Text ganz passend finde und weil ich selber gläubiger evangelischer Christ bin. Dann habe ich mich entschieden für Preußens Gloria, weil es eines der schönsten deutschen Militärmärsche ist und weil man auch die Bundeswehr ohne preußisches Soldatentum nicht verstehen kann. Auch die innere Führung ist am Ende ein Weiterdenken preußischer militärischer Werte, die man ja auch bei den Männern des 20. Juli findet. Und auch Graf Baudissin hat immer gesagt, er denkt die innere Führung preußisch. Also deswegen gibt es einen klaren Bezug, nicht nur wegen des Eisernen Kreuzes als Symbol zum Preußentum in der Bundeswehr. Und als drittes habe ich mir, das ist vielleicht etwas nerdig, einen Star Wars Medley gewünscht.
Das ist erlaubt. Ich wusste nicht, ob es da gewisse Vorgaben gibt, was man so.
Ich weiß auch nicht, was es für Assoziationen weckt, wenn das Stabsmusikkorps der Bundeswehr dann den Imperial March spielt. Aber ja, es ist offensichtlich erlaubt. Gab keinen Protest.
Darf ich da mal fragen, was Sie so privat eher in welche Richtung Sie da Musik hören?
Dann müsste es mit lauten elektrischen Gitarren sein. Und da gibt es nichts, was man passend adaptieren könnte, glaube ich, für eine Serenade.
Aber ich glaube.
Also Gutenberg hat sich, glaube ich, AC/DC gewünscht, wenn ich das richtig weiß. Aber das wollte ich dann nicht auch nochmal tun. Aber es darf schon eben Rock'n'Roll sein und laut.
Das klingt sehr gut und Ihre Auswahl klingt schon sehr gut abgestimmt, gerade mit dem Medley dann am Ende nochmal. Herr Tauber, zum Abschluss noch eine Frage. Haben Sie noch Wünsche für die Soldatinnen, Soldaten, für die Truppe allgemein, für die Zukunft?
Ach, ich wünsche natürlich Glück, Gesundheit, allzeit Soldatenglück. Ich wünsche ein bisschen Vertrauen, einmal daran, dass die Menschen in Deutschland auf diese Armee stolz sind. Wir machen uns da oft klein. Ich würde mir manchmal auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Führung wünschen. Ich habe so viele tolle Vorgesetzte, erlebt auf allen Ebenen, zivil wie militärisch, dass ich einfach glaube, das ist eine Armee mit einer sehr guten Führung. Ich teile auch einen Großteil der Kritik, die man medial liest, über die Bundeswehr in keinster Weise. Und ich würde sagen, wenn man sich ab und zu auf sich selbst besinnt, auf das, was eine Armee ausmacht, dann kann man nicht viel falsch machen.
Das sind sehr schöne Worte und ich glaube, die werden auch sehr gut ankommen bei den Männern und Frauen. Aber jetzt wie ich die allerletzte Frage, wie geht es für Sie jetzt eigentlich weiter, auch beruflich?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich habe mich ja beruflich neu orientiert. Ich bin jetzt stärker eben zu Hause. Ich habe mal vom ehemaligen Abteilungsleiter Politik im Ministerium, der derzeit Botschafter in Moskau ist, gelernt. Es gibt zwei Dinge, die kann man nicht ändern: Geografie und Geschichte. Und mein Bezugspunkt geografisch ist eben Gelnhausen. Und ich habe jetzt einen Job, den ich von zu Hause aus quasi machen kann, wo ich nicht mehr pendeln wie vorher nach Berlin. Das ist toll. Und ich habilitiere ja noch an der Universität der Bundeswehr in München, das habe ich erzählt, also auch der Geschichte, meiner eigentlichen Profession bin ich dadurch wieder näher gekommen und auf die Zeit, die da jetzt kommt, freue ich mich deswegen sehr.
Und wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns hier zu Gast zu sein und wünschen alles Gute auch für Ihre Zukunft.
Das wünsche ich auch. Bis dann.
Bis dann. Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Tamina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr und ich melde mich ab aus dem Funkkreis.